denke, wir stehen nochmal auf zum Gebet. Herr Jesus, möchten wir danken, dass wir uns hier in aller Freiheit und in Frieden versammeln dürfen. Und wir möchten dir danken, dass du, der lebendige Gott, selbst zu uns reden möchtest. Herr, wir möchten dich bitten, dass du unsere Ohren öffnest und dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen, wie du bist und was du meinst. Amen. Ihr könnt euch an letzte Woche vielleicht erinnern. Wir haben letzte Woche so ein Blatt hier an die Wand bekommen. Da hat Sascha uns erklärt, wie die Qualitätssicherung seines Arbeitgebers ist. Ich weiß gar nicht, ob er das sagen durfte, ob das nicht zu intern war schon. Aber er hat uns so ein Ampelsystem vorgestellt. Anhand dieses Systems wurde überprüft, ob in den verschiedenen vielen Niederlassungen seiner Firma, ob da irgendwas aus dem Ruder läuft, ob da irgendwas nicht im Sinne des Konzerns läuft. Und ich fand das sehr interessant, dieses Ampelsystem. Und eigentlich geht das heute weiter genau um dieses Ampelsystem, was Sascha uns schon erklärt hat. Auch wenn ich da vieles nicht von verstanden habe, aber eins habe ich verstanden. Wenn da die Ampel auf Rot stand, er hat offen gelassen, ob es auch eine gelbe Ampel gibt. Thomas, weißt du, das gibt's auch gelbe Ampeln? Aber wenn die Ampel auf Rot steht, dann war ganz dringender Handlungsbedarf. Dann flatterten die ersten E-Mails auf dem Tisch und dann musste man einschreiten. Und so bietet uns der Text heute auch dieses Ampelsystem weiter an, dass wir gucken, wann einzuschreiten ist. Und diese Information, wann einzuschreiten ist, müssen wir von außerhalb bekommen. Wir können das nicht selbst entscheiden. Wir selbst entscheiden das manchmal falsch. Es gibt in der Wirtschaft den Begriff Betriebsblindheit. Da ist schon manche Firma dann dran pleite gegangen, insolvent gegangen, weil sie ein festes System hatten und in diesem System gelebt haben und nicht von rechts und links sich nichts haben sagen lassen, nach dem alt unbewährten Motto, wo wir alle drunter zu leiden haben, das heißt, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht und das wird jetzt auch nicht geändert. Ja, Dirk, so ist das. Bei deiner Firma ist eine alte Firma, da ist das wahrscheinlich heute noch gang und gäbe. Das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, da lassen wir uns auch nicht reinreden, das ziehen wir durch. Und dann passiert Folgendes, dann denkt man vielleicht, dass die Ampeln auf grün stehen, aber die sind eigentlich gar nicht grün. Und deshalb müssen wir ein Korrektiv von außerhalb haben, ein Qualitätssicherungsmanagement von außerhalb, was uns sagt, wie unsere Ampeln definitiv stehen. Mir ist sofort ein Beispiel eingefallen aus Lukas 18, Vers 22. Da ging es um den reichen Mann. Nein, da ging es um einen reichen jungen Mann. Um einen reichen Jüngling, steht in der alten Elberfelder Übersetzung, die Neueren schreiben, ein reicher, junger Mann. Der dachte schon, dass seine Ampeln auf grün sind. Der dachte, bei mir ist alles taco, ist alles in Ordnung, das läuft so durch. Und Jesus konfrontierte ihn mit den Gesetzen und sagte, ah, das ist gar kein Ding, habe ich alles gemacht. Und sagte auch, das war schon immer so, schon von meiner Kindheit an habe ich alles gemacht. Und Jesus zeigt ihm sein Ampelsystem auf, indem er sagt, eins fehlt dir noch. Lukas 18, 22, als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, zu diesem reichen jungen Mann, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und so weiter, gib es den Armen, komm und folge mir nach. Da standen bei dem jungen, reichen Mann die Ampeln offensichtlich gar nicht auf grün. Es war etwas, was ihn von der Nachfolge abhielt. Er dachte, die Ampeln stehen auf grün, aber es hielt ihn was von der Nachfolge ab. Er selbst war natürlich von sich und seinen Leistungen überzeugt, indem er sagte, habe ich alles, Meister, habe ich alles gemacht, ist alles in Ordnung bei mir. Aber die vielen Güter, die er hatte, lesen wir, standen zwischen ihm und Gott und waren Problem, weil er auf diese Güter vertraut hat und die waren im Weg. Und der Preis, den Jesus ihm gesagt hatte, verkaufe alles und folge mir nach, der war ihm einfach zu hoch. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Kann man viel darüber sagen, das ist heute nicht unser Thema. Wenn wir lesen, später, er ging traurig weg. Er hatte Jesus nicht und hat an seinem klüngeligen Reichtum da festgehalten. Gibt es viel darüber zu sagen, werden wir heute nicht weiter behandeln müssen können. Aber der Preis, der war ihm zu hoch. Und wenn wir das Ampelsystem, wenn wir unser eigenes Ampelsystem heute betrachten oder darüber nachdenken, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir uns fragen, was fehlt uns? Was fehlt uns denn? Stehen unsere Ampeln auf grün? Wenn wir unser Leben reflektieren, ist unsere Ampel auf grün? Oder gibt es auch einen Preis, der uns zu hoch ist für die Nachfolge? Gibt es einen Preis, der uns zu hoch ist für die Nachfolge? Jeder, der hier sitzt, davon bin ich überzeugt, der kennt den Preis, den Gott von ihm fordert. Da bin ich mir ganz sicher. Ich kenne den Preis, den Gott von mir fordert, aber ich weiß nicht, welchen Preis Gott von dir fordert. Und es ist die Frage, bin ich grundsätzlich bereit, diesen Preis zu bezahlen, den Gott von mir fordert, damit mein Ampelsystem auf grün springt und vielleicht sogar grün bleibt. Jesus hat den Preis bezahlt. Jesus hat den Preis bezahlt für das, dass er das überhaupt schaffen konnte, dass er das überhaupt möglich machte, dieses Ampelsystem, was Sascha uns vorgestellt hat, dass es überhaupt möglich gemacht hat, dass unsere Ampel auf grün springen kann. Diesen Preis, Jesus hat den Preis bezahlt. Lesen wir 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht ihr nun Gott mit euren Leib. Das heißt, ist dein Verhältnis, die Frage, die daraus resultiert, ist dein Verhältnis zu dem lebendigen Gott in Ordnung? Wir lesen bei den Thessalonichern, da war eine Beziehung, da war eine Sehnsucht des Paulus zu den Thessalonichern. Aber es fehlte auch irgendwas. Und das werden wir jetzt gleich mal sehen, in dem, was jetzt hier der weitere Text bringt. 1. Thessalonicher 3, lesen wir jetzt ab Vers 10. Ja? Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Soll ich es nochmal sagen? 1. Thessalonicher 3, ab Vers 10. Ist richtig, was ich sage, ja. Vers 11, er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen Heiligen. Erstmal soweit bis Vers 13. Und da war das Ampelsystem schon beschrieben, damit er eure Herzen stärke, dass sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Dass die Heiligkeit, die Reinheit, die Untadeligkeit, wie es hier steht, ich habe keine neuere Übersetzung im Kopf, die zeigt, dieses untadelige Sein zeigt, dass der Weg, dass das Verhältnis zu Gott geklärt ist, dass das Ampelsystem in Ordnung sein soll, dass in Ordnung ist. Die Geschwister in Thessaloniki, in dem heutigen Thessaloniki, liefen gut, wie die Korinther. Schreibt Paulus auch zu den Korinthern, ihr lief gut. Eigentlich lief es gut und trotzdem fehlte noch etwas. Ihr lief, also eigentlich, es ist wie bei uns in der Gemeinde, wie im normalen Leben, eigentlich läuft es gut. Und trotzdem fehlt noch was. Den Thessalonichern, da lesen wir, sie hatten Mangel in ihrem Glauben. Vers 10, dass wir ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Und vorher schreibt Paulus in Vers 2, dass er Timotheus, unserem Bruder und Mitarbeiter, schreibt Paulus hier, unserem Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen, damit, Vers 3 dann, niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Da haben wir schon einmal drüber gesprochen. Da geht es darum, dass nicht wankend werde in diesen Bedrängnissen. Wenn du in deinem Leben die Ampel nicht auf grün stehen hast, da ist nicht damit getan, dass du jetzt hier ein schlechtes Gewissen bekommst oder vielleicht auch noch von deinen Mitgeschwistern beschimpft oder beschuldigt wirst. Deshalb schreibt Paulus das nicht, da ist es nicht mit getan. Sondern er sagt, wenn deine Ampel nicht auf grün stehen, dann hast du Mangel im Glauben. Das ist ganz interessant zu sehen. Und die Beschäftigung mit dem Text hat mir einigen Mangel in meinem Glauben klar gemacht. Unter anderem auch durch andere Christen wird mir das dann klar, dass ich sehe, dass ich, wenn ich anfange zu wanken, wie wir das hier lesen, dass ich Mangel habe im Glauben. Da habe ich was falsch verstanden. Und wir sehen hier, dass Paulus diese Sehnsucht hatte zu den Thessalonichern und wir sehen, dass Paulus seine Verantwortung darin sah, diesen Mangel auszufüllen, genauso wie das heute in der Gemeinde die Verantwortung der Geschwister untereinander ist, diesen Mangel im Glauben auszufüllen und zu korrigieren. Also auch insbesondere durch die Ältesten, aber nicht nur durch die Ältesten ist die Gemeinde dafür da, um auf den Mangel, der im Glauben herrscht, hinzuweisen. Er hat das hier gesagt, dass er das Ziel hat, zu den Thessalonikern zu kommen, um das zu ergänzen, was ihnen im Glauben noch fehlt. Und das Anliegen, das ist dem Paulus so wichtig, dass er schreibt im 10. Vers, was wir gelesen haben, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste. Das war für Paulus von höchster Dringlichkeit, den Mangel an Glauben auszugleichen, jetzt müssen wir gucken, wie er den Mangel aus Glauben ausgleichen wollte, nämlich indem er den Thessalonichern die nötigen Informationen über Gott gab, die ihnen noch fehlten. Die Thessalonicher mussten die nötigen Informationen haben und das war, wenn man das auf Neudeutsch sagt, das Gebetsanliegen Nummer 1 für Paulus. Sie kannten Gott nicht in allen Einzelheiten. Und das war ihr Problem, sodass sie anfingen zu wanken. Lesen wir vorher. Oder dass die Gefahren, die stehen noch nicht mal, dass sie anfingen zu wanken, sondern wir lesen vorher, dass die Gefahr bestand, dass sie anfangen könnten. Und das hat dann Paulus so beunruhigt, dass er gesagt hat, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Die müssen feststehen im Glauben. In den nächsten Versen, die Sascha nächstes Mal macht, sehen wir eins von den fünf Stellen, die im Neuen Testament stehen, wo explizit Gottes Wille steht. Das schreibt er ihnen nachher. Also fünf Stellen finden wir im Neuen Testament, wo explizit der Wille Gottes ist. Da kommen wir nachher im 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Könnt ihr mal eingeben bei Bible Server, unter Wille Gottes, da kommt fünf Stellen im Neuen Testament und da kommt er zu. Also das war das, was er hinzufügen wollte. Und jetzt müssen wir eins berücksichtigen, wir finden hier bei den Thessalonichern den Mangel an Glauben aufgrund. Warum hatten die Mangel im Glauben? Aufgrund von mangelnder Kenntnis, nicht aufgrund von Ungehorsam. Das müssen wir unterscheiden. Also sie hatten den mangelnden Glauben aufgrund von mangelnder Kenntnis und nicht aufgrund von Ungehorsam. Mangelnder Glaube aufgrund von Ungehorsam wird in der Bibel anders behandelt. Da gibt es eine klare Botschaft zu, die lautet, kehre um. Kehre um zu dem lebendigen Gott. Kehre um zu dem, was Gott dir gesagt hat. Kehre um zu dem, wozu Gott dich berufen hat. Das sagt die Bibel, das sagt Gott zu Ungehorsamen. Man kann Mangel an Glauben haben aus Ungehorsam. Weil ich sage, das geht mich nichts an. Ich nehme das, aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von Gottes Wort und sage, das ist meine eigene Wahrheit. Und mit meiner eigenen Wahrheit bekomme ich zwangsläufig Mangel an Glauben. Wir werden das gleich noch sehen. Das ist ganz entscheidend, dass wir das begreifen, wenn wir unsere eigenen Wahrheiten bauen, dann wird uns früher oder später am Glauben mangeln. Es wird nicht durchtragen. Ich werde gleich einige Beispiele dazu noch sagen. Es ist ja schon nicht mehr neu, dass die Bibel so ausgelegt wird oder so verändert wird, dass sie in das Menschenbild hineinpasst. Dass die Bibel so ausgelegt wird, dass sie uns Menschen in kleinen Häppchen gereicht wird, dass sie uns als Menschen mundet. Das ist ja eigentlich schon nicht mehr neu. Und dass das Mangel an Glauben hervorbringt, ist eigentlich eine ganz klare Sache. Aber eigentlich müsste unser Interesse und unser Wunsch darin bestehen, dass unser Mangel an Glauben beseitigt wird. Und unser Interesse müsste nicht darin bestehen, dass der Glaube oder das Wort dahingehend verändert wird, dass der Glaube in unser System hineinpasst. Wenn wir das sehen, wie weit der Glaube verändert wird, wir brauchen nur innerhalb der letzten 50 Jahre zu sehen, wie weit der Glaube verändert worden ist. Das ist eigentlich unglaublich. Ist angepasst worden. Wir haben Gott so angepasst, dass er uns in unser Menschenbild hineinpasst, statt unseren wirklichen Mangel an Glauben zu beseitigen anhand des Wortes Gottes. Hier bei den Thessalonichern war es notwendig, lesen wir, damit sie feststanden im Glauben, dass die falschen Lehren erkannt wurden, damit die falschen Informationen erkannt wurden. Und das ist ein ganz großes Problem unserer Zeit heute, dass wir nicht mehr imstande sind, falsche Informationen von richtigen zu unterscheiden. Anscheinend damals wie heute. Damals ging es um was anderes. Da kamen immer Leute, die in die Sklaverei geführt führen wollen, also in die geistige Sklaverei, dass sie gesagt haben, ihr müsst das noch machen und das noch machen und das noch machen und das noch machen und nur Jesus allein reicht nicht, das hat doch gar keinen Zweck. Das war das, was sie früher davon abgebracht hat, von der wirklichen, richtigen, unverfälschten, klaren Lehre. Uns heute treibt einiges andere von weg. Wir lassen falsche Lehren zu oder lassen richtige Lehre nicht zu. Das geht jetzt nicht um Anhäufen des Wissens, sondern es geht, wir müssen den Zusammenhang sehen, in dem Paulus das schreibt. Es geht darum, dass wir nicht wanken, dass wir feststehen im Glauben. Und darum geht es, dass wir das Richtige glauben. Es geht noch nicht mal so sehr wenn wir Lehre hören, dann denken wir an so ein enges, strenges Muster, in dem wir laufen sollen. Das meint Lehre nicht hierbei, sondern wenn es steht, dass wir die richtige Lehre wissen sollen, dann bedeutet das, dass wir auf das wirklich vertrauen sollen und dürfen, auf das, aber das Gott uns versprochen hat. Genau darauf. Und uns nicht eigene Philosophien schaffen, wie Paulus das an anderer Stelle gesagt hat. Das Gemeine an falschen Lehren liegt nicht darin, dass die Lehren offensichtlich falsch sind. Das Gemeine liegt darin, dass sie den Anschein von Richtigkeit haben. Dass sie nur fast richtig sind. Dass sie eigentlich erstmal nur um Nuancen geändert werden. Dass sie uns etwas besser passen. 2. Korinther 5 lesen wir. Ich weiß nicht, müssen wahrscheinlich so um Vers 20 sein, dass er sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich habe es schon mal als Beispiel genommen. Und dann wird das so ein ganz klein bisschen abgeändert. Und dann heißt das zum Schluss, Neues ist entstanden. Ich weiß gar nicht, wie das die Hoffnung für alle heute übersetzt. Aber das wird dann abgeändert. Dann wird der durch Christus geänderte Mensch wird nicht mehr grundsätzlich als neu betrachtet, sondern nur noch, was da zugekommen ist. Und er ist gerade dabei, sich so ein bisschen zu ändern. Und das hält keiner Prüfung stand, lesen wir hier, dass es auch Bedrängnis mit sich bringt. Beispielhaft will ich nochmal nennen, nicht das Neue, das ist schon alt wieder. Das geht so schnell, dass wir da unheimlich aufpassen müssen, mich überholt das pausenlos. Und wenn ich heute vom Wohlstandsevangelium spreche, ist das eigentlich schon ein alter Hut, da spricht heute eigentlich schon kein Mensch mehr von. Da wird der Glaube dann dahingehend verändert, dass gesagt wird, wenn du nur richtig glaubst, wirst du nicht krank, wirst reich und auch sonst wird es dir ja nichts fehlen. Kommt uns vielleicht ein bisschen merkwürdig jetzt vor, aber wir brauchen nur einmal in die USA zu gehen, da ist das Gang und Gäbe, da hören wir nur so ein Zeug. Es gibt viele Gläubige auch, ich sage jetzt nicht, dass sie nicht glauben, nicht dass mir das unterstellt wird, oder ich sage auch nicht, dass das keine Kinder Gottes sind. Das hat damit nichts zu tun. Nicht, dass mir das unterstellt wird oder dass das aus meinen Worten herauskommt, sondern ich will nur darauf hinweisen, was Mangel an Glauben ist und welche Folge das hat. Und wenn mein Glaube jetzt Mangel aufweist, das heißt, wenn meine Informationen unvollständig sind und ich bin mit solchen Worten gefüttert worden und ich werde krank, ja, dann haben wir das genau das, was Paulus hier geschrieben hat. Dann komme ich in Bedrängnis. Ist doch klar, oder? Da komme ich immer, wenn ich vorher gehört habe, wenn dieses Wohlstandsevangelium und darauf abgefahren bin, dass es mir immer gut geht, ich reich bin und nie krank und, oder fast nie krank, vielleicht ein Husten ist noch drin, aber nichts Schlimmes, und ich werde wirklich krank, dann komme ich in Bedrängnis. Entweder ist Gott dann nicht mehr allmächtig oder ich glaube nicht richtig. Das ist das Problem. Da wird es eng. Wenn ich allerdings richtig informiert bin, wenn mein Mangel an Glauben aufgefüllt wurde, dann, wenn ich dann krank werde, was passiert dann? Dann weiß ich, dann wusste ich vorher schon, zu Zeiten, als es mir noch besser ging, als ich noch gesund war, mein Leben als Christ wird nicht ohne Probleme sein. 1. Petrus 4, Vers 19, können wir nachlesen. Daher sollen auch die, welche, das ist übrigens die zweite Stelle im Neuen Testament, wo der Wille Gottes klar definiert wird, wo der Wille Gottes definiert wird, explizit. 1. Petrus 4, Vers 19, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden. Und das ist die Wahrheit, dass es Menschen gibt, die nach dem Willen Gottes leiden. Und da sehen wir praktische Beispiele, warum der Grund, warum der Mangel an Glauben ausgeräumt werden muss. Dass ich wach werde, dass ich nicht ins Wanken komme, wenn ich vorher immer gehört habe, dir geht's gut und mir geht's schlecht, dass ich nicht wanke und denke, was habe ich da denn für einen Gott? Ist er jetzt vielleicht doch nicht allmächtig? Sondern, dass ich feststehe und sage, nein, der Gott hat mir das nicht versprochen, dass ich ewig gesund bleibe, sondern er hat gesagt, dass es mir ewig gut geht, sondern er hat gesagt, dass ich auch nach dem Willen Gottes leiden könnte. Manche müssen. Manche werden. Manche werden nicht. Das ist der Grund, warum hier auch bei den Thessalonikern oder auch bei uns Mangel an Glauben ausgeräumt werden muss. Heute in der Emerging Church, das heißt die neu aufkommende Kirche, ist das noch diffiziler gemacht worden, noch gemeiner gemacht worden. Da werden die Leute nicht mehr hin zu Jesus eingeladen oder werden nicht mehr dazu aufgefordert, sich unter Gott zu demütigen, unter Gott zu beugen, sondern es wird verändert dahingehend, ich weiß, das ist viel komplizierter, Tim, aber dass es eigentlich darum geht, dass Gott, jetzt hört zu, worum es da geht, das muss man wissen, dass Gott den menschlichen Bedürfnissen angepasst wird. Da wird abgelehnt, dass der Mensch sich beugen muss, dass er sich demütigen muss unter der mächtigen Hand Gottes. Haben auch 1. Petrus 5, Vers 6, vielleicht war es auch Vers 7, werden jetzt mal nachgeguckt, können wir mal nachlesen, steht es nämlich genau so, dass wir uns unter der mächtigen Hand Gottes beugen müssen. So wird das verändert. Versteht ihr? Das ist wichtig. 6, 6. 1. Petrus 5, Vers 6. Also es ist wichtig, dass wir das wissen. Das ist ganz wichtig. Und das ist lebensnotwendig. Das ist existenziell für mich persönlich, muss ich sagen, ist das existenziell notwendig, dass ich mich auf die Wahrheiten der Schrift verlassen kann und dass mein Mangel an Glauben ausgeglichen wird. Dadurch Informationen, die ich hier Sonntag für Sonntag erhalte und zum Beispiel und auch durch Informationen, die ich in meiner eigenen Zeit des Studiums der Bibel bekomme. Dadurch wird mein Mangel an Glauben ausgeglichen. Ich habe die Woche viel arbeiten müssen und da ist sofort mein Mangel an Glauben hochgekommen. Sofort. Weil ich habe mich nicht mehr auf die Wahrheiten der Schrift verlassen. Man ist so schnell davon weg. Man ist so schnell davon weg, dass man sich auf die Wahrheiten, die Gott uns in der Bibel versprochen hat, dass man sich darauf verlässt. Durch allerhand Umstände. Auch manchmal Umstände, die ganz profan sind. Die ganz gut sind eigentlich. Paulus wusste, dass der mangelnde Glaube die Christen in Thessalonicher ins Wanken bringen würde. Aber wenn der Mangel im Glauben ausgeräumt wird, werden wir stark und widerstandsfähig. Nochmal, wenn der Mangel im Glauben ausgeräumt wird, werden wir stark und widerstandsfähig werden. Weil Gott das so tun wird. So, wie er bei Paulus getan hat. Paulus sagt, ich kenne alles, ich habe Überfluss gehabt und Mangel. Also Paulus hat auch Mangel gehabt, aber keinen Mangel im Glauben. Weil er sagt, Philipper 4, Vers 13, ich vermache alles durch den, der mich mächtigt. Er hat dann ausgeglichen seinen Mangel und hat die Sicht. Die Ampeln standen auf grün und die Sicht, die war frei zu Jesus. Und gesagt, er hat alles ausgeglichen, all meinen Mangel. Alles hat er ausgeglichen. Viele Zeugnisse in der Schrift von David, Psalm 23. Er hat meinen Mangel ausgeglichen. Jesus hat meinen Mangel ausgeglichen. So hat Gott das mit vielen gemacht, auch mit Glaubensgeschwistern. Mit unseren Glaubensgeschwistern, zum Beispiel im Dritten Reich, die 1945, einige Monate bevor der Zauber zu Ende war, ihr Zeugnis mit ihrem Leben noch bezahlt haben. Einige Monate vorher. Ich lese euch mal was vor, was ich gefunden habe von Menschen, wie du und ich, die keinen Mangel im Glauben hatten, die sie fest vertraut haben auf den sie nicht sahen. Wer wissen will, was Glauben ist, Hebräer 11. Die feste auf den gehofft haben, den sie nicht gesehen haben. Die Erfahrung, dass in der tiefsten Dunkelheit, das schreiben Leute aus dem KZ, ja, die Erfahrung, dass in der tiefsten Dunkelheit das Licht aus einer anderen Welt am hellsten strahlt, haben auch christliche Widerstandskämpfer gegen die Nazi-Diktatur gemacht. Im letzten Brief an seine Eltern schreibt Dietrich Bonhoeffer ihnen, wie sie mit seinen Habseligkeiten umgehen sollen. Und dann schreibt er, gebt ohne Bedenken ab, was irgend gebraucht wird. Bonhoeffer sorgt sich also mehr um die Kriegsnöte seiner Landsleute als um seine eigenen materiellen Bedürfnisse. Er ergänzt, wenn man bedenkt, wie viele Menschen jetzt täglich alles verlieren, hat man eigentlich gar keinen Anspruch mehr auf irgendeinen Besitz. Auch im letzten Brief an seine Verlobte fehlt jede Spur von Bitterkeit. Stattdessen fügt er dem Schreiben sein berühmtes Gedicht bei. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das hat Bonhoeffer geschrieben aufgrund seines Vertrauens auf den lebendigen Gott und weil er wusste, was vor ihm liegt. Bonhoeffer wurde am 9. April 1945 erhängt. 4 Monate zuvor war ein anderer Hitler-Gegner, Helmut James von Moltke, exekutiert worden. Der Graf war damals 37, seine Frau 33. Wenige Stunden, bevor sein lebloser Körper am Galgen baumelte, schrieb er aus seiner Zelle im Gefängnis Tegel einen letzten Brief. Er versicherte: Mir geht es gut, mein Herz. Ich bin nicht unruhig oder friedlos. Nein, kein bisschen. Bin bereit und entschlossen, mich Gottes Führung nicht nur gezwungen, sondern willig und freudig anzuvertrauen und zu wissen, dass er unser, auch dein, meines Liebsten, Bestes will. Das schreibt er wenige Stunden vor seinem Tod. Und warum können diese, das habe ich mich gefragt, warum können diese Geschwister, unsere Glaubenszeugnisse, warum können die sowas schreiben? Seine letzten Worte an die geliebte Gattin sind geprägt von größter Dankbarkeit, trotz des schweren Ganges, der ihm bevorsteht. Wie schön zu wissen, schreibt er, dass du da bist. Eben brachte der Wachtmeister mir frisches Fleisch, Schlagsahne und Semmeln, sonst nichts anderes, als dass ich dich, mein liebes Herz, sehr liebe. Und dabei bleibt's. Dann unterschreibt er den mit seinem Namen. Dabei bleibt's. Und das sind Zeugnisse, die wir finden. Aktuelle Zeugnisse. Finden wir von Menschen, die feste auf dem Wort, auf den Tatsachen des Gottes gestanden haben, die feste geglaubt haben und dessen Mangel an Glauben ausgeglichen worden ist. Gott macht es, Gott gleicht den Mangel aus bis heute. Und wir können daraus lernen, dass wir auch auf den Lebendigen, dass unser Mangel, dass wir darum bemühen, dass wir den Mangel ausgleichen, den wir haben. Und dass wir fest auf den vertrauen, der uns in seinem Wort so viele Segnungen versprochen hat, so viel Hilfe versprochen hat, der uns Rettung versprochen hat, der uns gesagt hat, ihr habt eine bessere Zukunft vor euch. Und darum geht es, den Mangel im Glauben, da geht es darum, um den Mangel des Glaubens auszugleichen. Wenn wir hier hören, in dem Vortrag heute, in der Predigt heute, über Lehre, ich kenne das, wenn ich da selbst sitze, wenn ich dann über Lehre höre, dann drehen sich mir schon manchmal der Magen rum. Ich denke, jetzt geht das wieder los. Aber es geht um was anderes. Es geht um was anderes. Es geht darum, dass wir das verstehen. Wie sehr wir auf das Eingreifen des lebendigen Gottes vertrauen können. Darum geht es. Und das schreibt Paulus hier in diesem Zusammenhang den Thessalonichern. Der will ihn nicht in eine Spur bringen, sondern er will, dass sie Leben verstehen, dass sie Gott kennenlernen, dass sie die unendliche Güte Gottes kennenlernen. Wenn ich darüber nachdenke, wie schwer das bei den Thessalonichern gewesen ist. Paulus, den hat es zerrissen, weil er Angst gehabt hat, dass die es nicht verstanden haben. Wir treffen uns Sonntag für Sonntag hier und manchmal denkt man, ach, das interessiert gar keinen. Das interessiert gar keinen. Wenn ich an mich denke, wie ich vergangene Woche schon wieder darum gekrebst bin, ohne mich auf die Zusagen Gottes zu verlassen, dann sehe ich ganz genau, wo mein Mangel drin liegt. Mein Mangel ist im Glauben begründet. Dann ist es so, dass ich viel Arbeit habe und ich schon aufgrund der vielen Arbeit in die Knie gehe. Und hier in dem Zeugnis sehen wir Menschen, die ihr Leben verloren haben und die nicht gesagt haben, jetzt das werde ich zum Abschluss nochmal klar machen, die nicht zähneknirschend gesagt haben, ja, dann ist das eben Gottes Wille. Dann ist das eben Gottes Wille, wenn ich jetzt gehängt werde. Das fände ich schon ein starkes Stück, sowas zu sagen. Nein, bei dem zweiten Zeugnis, was wir hier gelesen haben, schreibt er, ich bin entschlossen, mich Gottes Führung nicht nur gezwungen, sondern willig und freudig anzuvertrauen. Und deshalb ist es entscheidend, was wir glauben. Und deshalb ist es wichtig, dass der Mangel im Glauben ausgefüllt wird. Aber bitte schön, ausgefüllt wird mit Wahrheit und nicht damit ausgefüllt wird mit einem Gott, den wir uns so machen, wie wir ihn haben möchten. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir eine Gemeinde haben, wo das noch möglich ist, wo unser Mangel an Glauben in aller Freiheit noch durch Wahrheit ausgefüllt werden kann. Weil ich weiß, dass diese Wahrheit mich auch durch schwere Zeiten tragen wird und dass diese Wahrheit mich durchträgt bis zum Schluss. Ich weiß, ich habe heute nur über den ersten Vers gepredigt. Ich wollte über die vier Verse predigen, das wird Sascha nächste Woche weitermachen müssen. Aber das ist nicht mehr so am Herzen, dass wir das verstehen, was Gott will. Und ich schließe mit der Frage, auf was vertrauen wir? Stehen unsere Ampeln auf grün? Auf was vertrauen wir? Vertrauen wir auf irgendeine Philosophie, auf irgendwas Selbstgemachtes? Paulus schreibt, lasst euch nicht einfangen von leeren Philosophien. Glaubt das nicht. Wir haben da draußen eine Einladung von Elke und Martin Campus. Da lade ich euch ganz besonders zu ein. Das ist jemand, der so lange leeren Philosophien hinterhergelaufen hat, bis er Jesus kennenlernte. So lange. Und er referiert über Homöopathie. Ist das richtig, was ich sage? Ja? Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Weil da auch sehr viel esoterisches und geistiges Zeug drin hängt, was wieder göttlich ist. Es hat mit Gott, hat das nicht die Bohne zu tun. Das hat was mit, das ist was Teuflisches ist das. Aber es pinselt den Bauch des Menschen und auf die menschlichen Gefühle wird eingegangen und so wird das dann so hingebogen, dass Hauptsache es geht dir gut. Hauptsache, dir nützt das. Und er wird uns zeigen, er wird uns an diesem Tag zeigen, was es nützt und wo es hinführt. Das ist dieser Mann, von dem ich euch mal erzählt habe, der in Australien auf der Kreuzung einen Mensch gefunden hat, der ein Schild um seinen Hals hängen hatte, wo drauf stand, Jesus liebt dich. Und so Jesus kennengelernt hat. So sein ganzes Zeug, sein ganzes esoterische Zeug, alles über Bord geworfen hat, und diesen Mangel an Glauben aufgefüllt hat und seine Ampel auf grün gestellt hat und hat gesagt, ja, ich vertraue auf diesen Herrn. Ich vertraue auf ihn. Ich glaube, dass er die Wahrheit nicht nur sagt, sondern dass er die Wahrheit ist. Also, steht die Ampel deines Lebens auf grün? Das ist die allererste Frage. Kennst du Jesus? Kennst du wirklich Jesus? Vertraust du da drauf? Kennst du Jesus? Ist dein Verhältnis zu Gott geklärt? Ist die Sünde weg? Ist deine Sünde weg? Hat Jesus deine Sünde bezahlt? Ist sie weg? Glaubst du das? Hast du darauf vertraut? Füll deinen Mangel an Glauben mit wahren Inhalten. Inhalte, die wahr sind. Und ich sagte es gerade schon. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Füll deinen Mangel an Glauben mit wahren Inhalten, damit du gestärkt durchs Leben gehen kannst. Halte fest an der Liebe, das wäre eigentlich noch gekommen. Vertraue dem lebendigen Gott. Und er kommt wieder. Das lesen wir dann noch. Da wird Sascha nächste Woche, tut mir schon ein bisschen leid um ihn, aber da wird Sascha dann nächstes Mal drüber sprechen müssen, dürfen. Er kommt wieder. Und wir schließen mit 1. Korinther 13, Vers 13. Den hat Gerd gerade vorgelesen. Den hat einer von euch, wer hat den gekriegt? Karin. Nun aber bleiben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Die größte unter ihnen aber ist die Liebe. Wenn ich daran denke, werde ich einmal über 1. Korinther 13 predigen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Dann werden unsere Ampeln auf grün stehen, wenn wir auf den lebendigen Gott vertrauen. Ich habe euch ein Lied mitgebracht zum Schluss. Wahrscheinlich kennen das viele, aber das ist ein Kinderlied, sagt man dazu. Ist natürlich Quatsch, ist kein Kinderlied, ist ein Erwachsenenlied. Das heißt, weil ich Jesus Schäflein bin, habe ich heute Morgen, ist mir das in meinen Sinn gekommen, weil ich wollte euch eigentlich noch einiges über die Liebe Gottes erklären oder einiges über die Liebe Gottes sagen. Das Lied heißt, weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich immerhin über diesen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten. Also der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Dann geht's weiter. Das lautet dann, ihr könnt das gleich nochmal mitlesen, das lautet dann, unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und habe unaussprechlich süße Weide. Und dann kommt's. Damit ich keinen Mangel leide. Und, kennst du auch noch, ja? So oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnenquell hin.